HR Info, das Interview.
Mit Mariela Milkova. Erst im Alter von 52 Jahren hat sie herausgefunden, wer ihr richtiger Vater ist. Ute Bauer-Timmerbrink ist die Tochter eines amerikanischen Soldaten, den ihre Mutter kurz nach Ende des Krieges kennengelernt hatte. Lange war es ein Tabuthema, über das nicht gesprochen wurde. In den Jahren nach 1945 sind in Deutschland mehr als 200.000 sogenannte Besatzungskinder geboren worden. Ihre Väter waren Soldaten der alliierten Besatzungsmächte. 70 Jahre nach Kriegsende hat Ute Bauer-Timmerbrink den Mut gefunden, ihre Geschichte und die anderer Besatzungskinder in einem Buch zu veröffentlichen. Sie ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Ute Bauer-Timmerbrink, Sie sind nach Kriegsende in Österreich geboren, 1946. Und Sie haben erst viele Jahre später erfahren, dass Ihr Vater ein amerikanischer Soldat war. Allerdings haben Sie schon als Kind immer gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt mit Ihnen. Woran haben Sie das festgemacht?
Das war die Lebenssituation damals. Wir wohnten zu Anfang in einem Barackenlager und die Eltern haben sehr viel gestritten. Und ich hatte das Gefühl, ich werde gar nicht richtig wahrgenommen. Ich fühlte mich immer sehr alleine.
Das heißt, Sie hatten einen Vater, von dem Sie zunächst mal annehmen mussten, dass es Ihr leiblicher Vater war. Es war der Mann Ihrer Mutter.
Ja, meine Eltern, ich sage jetzt mal Eltern, weil ich ja mit denen auch aufgewachsen bin, die waren seit 1936 verheiratet, kinderlos und haben in Wien gelebt seit 1938, weil mein Stiefvater bei der Reichswehr war. Und meine Mutter ist 1944 aus Wien vor den Russen geflüchtet und in Oberösterreich dann im Sommer 1945 angekommen. Sie konnte nicht zurück nach Wien. Da war bereits schon dieser Vier-Mächte-Status, ähnlich wie in Berlin.
Wie ist Ihre Mutter, als Sie klein waren, mit Ihnen umgegangen?
Nicht sehr liebevoll. Das habe ich mir aber immer selber so erklärt, weil ich sie immer nur als krank erlebt habe. Krank ist mir heute klar. Das waren depressive Verstimmungen. Sie hat viel geweint. Sie war wenig aktiv. Sie hat eigentlich von mir eher erwartet, dass ich alles Mögliche schon als kleines Mädchen ihr helfe, dass ich sie tröste. Das konnte ich aber gar nicht leisten. Und mein Vater hat natürlich nach dem Krieg auch versucht, in den ersten Nachkriegsjahren sich wieder eine Existenz aufzubauen. Der war ja auch nicht immer da. Ich habe dann diesen Vergleich natürlich immer gehabt, wie andere Mütter mit ihren Kindern umgehen.
Liebevoller wahrscheinlich.
Ja. Und das hat mich immer sehr traurig gemacht, weil ich mir immer so gewünscht habe, dass meine Mutti auch Zeit für mich hat oder mit mir was tut. Ich war von ganz klein an immer auf mich selber reduziert. Also ich habe mich selber beschäftigen müssen. Ich war auch sehr kreativ und vor allen Dingen ging es nachher, als ich dann lesen konnte, war einfach Lesen, Bücher, das war für mich unglaublich wichtig und eigentlich das Einzige, womit ich so meine freie Zeit zubringen konnte.
Also Sie haben sich von der Mutter irgendwie nicht richtig angenommen gefühlt. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben als kleines Kind oft die Gespräche der Erwachsenen belauscht. Sind da auch schon Sätze gefallen, die Sie stutzig gemacht haben oder wurde diese ganze Sache eher totgeschwiegen?
Na, es war halt immer von Österreich die Rede. Auf der einen Seite wurde immer, das war meine Mutti, die blühte geradezu auf, wenn sie von den Jahren in Wien sprach. Aber sie war genauso noch begeistert in ihren Erzählungen von den Amerikanern in Oberösterreich, wie gut es ihr da gegangen ist. Und wenn ich gefragt habe, was hast du da gemacht, das habe ich sehr bald gefragt, dann kam die Antwort, ich habe bei denen gearbeitet. Sie konnte auch etwas Englisch, das hat sie da wohl gelernt. In dem Zusammensein mit meinem Vater oder auch anderen GIs, das weiß ich nicht genau. Aber sie, in diesen Erinnerungen, die sie immer geschildert hat, blieben für mich immer Fragen offen. Sie hat nicht konkret zum Beispiel gesagt, was sie gearbeitet hat.
Sie haben aber nicht näher nachgefragt, nicht weiter gebohrt.
Nein. Das war aber auch in der Zeit, das erzähle ich ja auch in meinem Buch immer wieder, weil ich das jetzt von den anderen weiß. Wir hatten nicht die Möglichkeit, unsere Eltern, unsere Mütter wirklich konkret zu fragen. Diese Fragen wurden abgewehrt, ganz schnell. Wenn dieser Elterngeneration es peinlich wurde, dann waren die Erziehungsprinzipien, ja, du hältst jetzt den Mund. Das habe nicht nur ich erfahren, das erzählen auch alle anderen, die so händeringend nach dem Namen ihrer alliierten Väter suchen und auch gegen eine Wand laufen, oft bis heute.
Also da gab es so eine Mauer des Schweigens. Das ist offenbar etwas ganz Typisches, was andere Besatzungskinder auch so erlebt haben.
Alle, wirklich alle, die ich kenne, und ich kriege jetzt auch wieder in jede Woche neue E-Mails und Anrufe, weil jetzt natürlich schon einige Leute auf das Buch auch aufmerksam geworden sind durch die Medien. Ich höre immer die gleichen Sätze.
Und dieses Gefühl, da stimmt irgendetwas nicht mit mir, ich bin vielleicht gar nicht erwünscht. War das auch etwas, was die allermeisten Besatzungskinder geteilt haben? War das eine Erfahrung, die alle irgendwo gemacht haben?
Ja, ganz konkret zum Beispiel bei denen, wo dann später noch jüngere Geschwister dazu kamen. Die haben nochmal so eine andere Ebene erfahren. Die waren dann ganz an den Rand gestellt. Weil wenn die Mütter, die ja häufig auch alleinstehend waren und dann später geheiratet haben, in kurze Zeit danach, oft auch unter dem Druck der Familien, das habe ich alles inzwischen auch so erfahren, um diesen Frauen, die ja stigmatisiert waren, einfach möglichst schnell wieder so die gesellschaftliche Ebene wieder für die zu erreichen, indem sie eben eine verheiratete Frau hatte, ein anderes Ansehen als eine mit einem unehelichen Kind. Und wenn in diesen Beziehungen dann Kinder noch dazu kamen, dann haben die Besatzungskinder wirklich ganz, ganz schlechte Karten gehabt.
Und die Besatzungskinder, die von alliierten Soldaten gezeugt worden waren, ja, die galten als Kinder der Feinde oder wurden teilweise als Bastarde beschimpft. Wie war das gesellschaftlich? Was ist da passiert damals?
Die Kinder haben das, wie sie mir immer erzählen, eigentlich erst später meist erfahren, dass sie von einem Soldaten sind oder eben einfach unehelich geboren sind und deshalb beschimpft wurden. Aber die haben das ja nicht von ihren Müttern oder innerhalb der kleinen Familie erfahren, sondern tatsächlich von außen und meistens dann in der Schule. Dann kam in der Schule zum Beispiel die Frage von Lehrern, von Pfarrern, alle möglichen Dinge sind mir da schon erzählt worden. Wer war dein Vater? Und dann stand so ein Kind da und hat nichts sagen können vor lauter Schreck, wenn diese Frage wieder kam. Die kam ja häufiger. Ich kann mich erinnern, ich war immer sehr stolz, wenn ich sagen konnte, was mein Vater für einen Beruf hatte, als ich in der Grundschule war. Das war aber den anderen ja verwehrt und dadurch war diese Ausgrenzung da. Und dann haben mir viele auch erzählt, dass Spielkameraden ihnen draußen erzählt haben, weil wenn sie irgendwelche Streitigkeiten hatten, und du bist doch vom Ami. Oder hier in Berlin hat einer gesagt, er wurde dann immer als Tommy-Bengel bezeichnet. Also
besonders,
diese Ausgrenzung.
Ja, besonders schwer muss es ja auch für die sogenannten Brown Babies gewesen sein, also die Besatzungskinder von schwarzen US-Soldaten, denn denen hat man das ja sofort angesehen.
Ja, aber wenn man mal richtig drüber nachdenkt, da war die Situation eigentlich klarer. Die waren nun mal farbige Kinder und sie sind ja nicht alle ausgegrenzt worden. Ich kenne ja auch andere Beispiele, wenn sie eine liebevolle Mama und eine Oma hatten oder in einem Fall habe ich auch ein Buch beschrieben, sogar der Vater, der aus der Kriegsgefangenschaft kam, seiner Frau keine Vorwürfe gemacht hat, einfach gesagt hat, ich bin, danke Gott, dass ich zurückgekommen bin und das Baby ist in Ordnung. Die hat nie eine Ausgrenzung erfahren. Aber andere Kinder wiederum, die sind ja oft dann auch von den Müttern weggekommen, weil die Mütter unter Druck standen und letztlich in ihrer Not die Kinder dann wirklich auch abgegeben haben, in Heime oder einer Adoption zugestimmt haben oder Pflegeeltern die Fürsorge übernommen haben. Die Notsituation unmittelbar nach dem Krieg in den ersten Jahren war ja für die Frauen wirklich von einem solchen Ausmaß, dass man sich das heute nicht mehr vorstellen kann. Es gab keine Arbeit. In Berlin liest man zum Beispiel, ja, das Einzige, was die jungen Frauen, die wurden zu Trümmerfrauen. Aber erstmal gab es keine Arbeit. Und der Versuch, vielleicht eine Unterstützung beim Sozialamt oder irgendwo zu bekommen, ging ja immer ins Leere. Da wurde ja dann gleich klar. Also dann waren die Frauen nämlich diejenigen mit einem Feind eingelassen, während die eigenen Männer noch im Krieg waren, vermisst oder sonst was. dann waren die wirklich sehr, sehr geprägt von diesen Beschimpfungen, die sie dann erleiden mussten.
Obwohl es ja bei Ihnen keine äußeren Anzeichen gab, Sie sind ja relativ wohlbehütet in einer offenbar ganz normalen Familie mit Mutter und Vater aufgewachsen, aber der Vater war nicht Ihr echter Vater. Haben Sie schwer dran zu knabbern gehabt? Wächst man da mit so einem gewissen Makel auf, mit einem Fleck auf der Seele?
Also Makel würde ich es nicht nennen in der Zeit, aber der Fleck auf der Seele, der war mit Sicherheit da. Einfach mit diesem Gefühl immer, ich bin so alleine, mich nimmt niemand wahr. Ich erinnere mich zum Beispiel, meine Eltern, die hatten oft Besuch in den Nachkriegsjahren, da kamen dann Kriegskameraden und alle möglichen Leute, da wurde viel gefeiert. Das ging bis tief in die Nacht und da hat niemand sich um mich gekümmert. Ich habe irgendwo in der Ecke gesessen und diesen Gesprächen gelauscht. Wahrscheinlich sicher bin ich zwischendurch auch mal eingeschlafen, aber ich habe so viele Dinge da wahrgenommen und an die ich mich heute noch erinnern kann, was die erzählt haben. Und das hat mir Angst gemacht. Und mit dieser Angst hatte ich eigentlich über viele Jahrzehnte richtig zu tun, ohne zu wissen, worauf das basiert. Und erst als ich das mit meinem amerikanischen Vater erfahren habe und dann so entschlossen war, das aufzuklären, ich bin nach Österreich gefahren. Ich habe wirklich in den Straßen, wo wir gewohnt haben, ältere Menschen angesprochen und gefragt, haben sie zu der Zeit hier gelebt, ein Foto meiner Mutter gezeigt. Also ich habe wirklich recherchiert vom Kleinsten an. Da wurden mir die Dinge alle erstmal richtig bewusst, woran auch meine eigene Problematik wohl lag in all den Jahren, dass ich eben ja so auf einem Bein nur gestanden habe, wahrscheinlich, wie ich es in meinem Buch von einem Besatzungskind zitiert habe, der mir gesagt hat, als ich seinen Vater gefunden hatte, jetzt kann ich endlich auf beiden Beinen stehen.
Ihr zweites Bein sozusagen, Ute Bauer-Timmerbrink in HR Info, das Interview, haben Sie dann erst wesentlich später gefunden. Und zwar erst im Alter von 52 Jahren. Da waren Ihre Eltern schon tot. Und da haben Sie erfahren, dass Ihre Mutter nach dem Krieg wirklich eine Beziehung mit einem US-Soldaten hatte, aus der Sie dann hervorgegangen sind. Sie haben eben schon ein bisschen erzählt, Sie haben angefangen zu recherchieren, dort in Österreich, wo Sie geboren und aufgewachsen sind. Aber wie haben Sie das überhaupt rausgefunden, wenn keiner mit Ihnen darüber sprechen wollte?
Als ich das erfahren habe von einer Freundin, deren Mutter ja mit meiner Mutter über Jahrzehnte befreundet war, die hat mir ja letztlich 1998 auf meine Frage, weißt du was über meine Kindheit, letztlich das gesagt. Ja, das stimmt, was du immer mal angedeutet hast. Dein Vater war nicht dein Vater, es war ein amerikanischer Soldat. Und dann war mir klar, dann muss ich dahin, wo ich geboren bin, in Oberösterreich. Und da gibt es noch eine Freundin meiner Mutter aus dieser Zeit, eine ältere Dame. Und die muss das erlebt haben. Und das war meine Chance, die ich damals sah, um der Sache einfach auf die Spur zu kommen.
Was war das denn überhaupt für ein Gefühl, als sich Ihr Verdacht nach all den Jahren bestätigt hat und Sie dann wussten, es stimmt, was ich immer so unterschwellig angenommen habe. Mein leiblicher Vater ist ein US-Soldat gewesen.
Das war in erster Linie ein Gefühl der Befreiung, dass ich nämlich mich nicht geirrt hatte. Dass ich dieses Spüren immer, ich bin hier nicht das richtige Kind, dass das wahr war. Es war aber auch, natürlich war es auch ein Schock. In den ersten Tagen und Wochen habe ich das kaum verstehen können. Vor allen Dingen dieser Gedanke immer, warum haben meine Eltern mir das nicht gesagt? Ich habe die geliebt, ich habe alles für die getan. Das war ein ganz, ganz großer Schmerz. Und auch, dass die wenigen Familienmitglieder, die es väterlicherseits gab, dass die dann auf meinen Nachfragen mir gesagt haben, na klar wussten wir das, das wussten wir alle, wir haben immer darüber gesprochen. Es war ein unglaublicher Schmerz für mich.
Waren Sie Ihrer Mutter deswegen böse?
Nein, ich war auch nicht wütend, bis heute nicht. Weil es mit vielen Überlegungen weiß ich, was es ist. Es ist Trauer. Und die habe ich bis heute, dass meine Eltern mir so wenig vertraut haben, mir die Wahrheit zu sagen. Denn ich habe oft gedacht, ich hätte mich ja bei ihnen bedanken können, dass sie mich großgezogen haben und dass ich in einem bürgerlichen Zuhause aufgewachsen bin und eigentlich so keine Not nachher erlebt habe, als diese ersten Jahre in dem Barackenlager vorüber waren.
Das war dann schon in Nordrhein-Westfalen, wo Sie hingekommen sind?
Das war in Nordrhein-Westfalen, ja. Da ging es mir ja im Vergleich wieder zu vielen anderen Kindern sogar ganz gut, vom Materiellen her.
Wie haben es eigentlich die alliierten Besatzungsmächte gehalten, also die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion? Eigentlich durften die Soldaten ja keinen Kontakt haben zur Bevölkerung. Wenn es dann doch passiert ist, wurde etwas für die Mütter getan, die ein Kind bekommen haben?
Nein, gar nichts. Alle Militärregierungen der Alliierten haben das unterbunden, dass überhaupt nur Fragen beantwortet wurden, wenn so ein Soldat weg war und eine junge Frau, auch noch später in den 60er Jahren, als es waren unsere Schutzmächte, auch diese Geschichten kenne ich, die Frage dann bei dem jeweiligen Standort, wo ist der Bill oder ne, mit dem Namen genannt, die wurden geschützt. Die Militärregierungen haben ihre Soldaten geschützt, um da eventuelle Unterhaltsforderungen halt abzuwehren. Das war immer so. Das ist aber leider auch noch bis heute so, denn wir haben ja auch dieses Forschungsprojekt der Wissenschaftler Children Born of War and Occupation. Das hat ja angefangen, 2008 wurde dieses Forschungsprogramm auf den Weg gebracht mit internationalen Wissenschaftlern, beginnend mit dem Zweiten Weltkrieg. Aber es geht bis heute. Auch die Soldaten, die im Kosovo stationiert waren oder in Afghanistan, werden auch mit großer Wahrscheinlichkeit Beziehungen zu einheimischen Frauen gehabt haben und auch Kinder haben. Und ganz konkret sagen die Wissenschaftler heute schon über diese Untersuchungen, die sie bis jetzt schon haben, dass es eben in Afrika so ein Problem ist mit den UNO-Friedenssoldaten. Auch die haben Beziehungen. Aber keine Regierung der Welt übernimmt später die Verantwortung für ihre Soldaten, die sie irgendwo in Kriegsgebiete geschickt hat. Und die Frauen bleiben allein mit ihrer Not.
Ute Bauer-Timmerbrink, zu Gast in HR Info das Interview. Ihr leiblicher Vater, der amerikanische Besatzungssoldat, mit dem ihre Mutter kurz nach dem Krieg eine Affäre hatte und den sie dann nach langer Suche gefunden hatten, konnte sich aber angeblich nicht mehr an ihre Mutter erinnern. Er hat das alles abgestritten. Warum waren Sie sich trotzdem so sicher, dass er wirklich Ihr Vater war?
Alles, was ich in 3 Jahren zusammengetragen hatte an Informationen aus dem ganzen Umfeld, wo meine Mutter gewohnt hat, wo dann auch mein amerikanischer Vater stationiert war. Alles das machte das ganz sicher, dass er das sein muss. Es gibt für mich keinen Zweifel und erst recht nicht, nachdem ich dann ein Foto von ihm zugespielt bekam. Also das war 1945, ein gut aussehender junger Offizier, als ich das Foto angeguckt habe, da war mir klar, das ist er. Und ich habe dann in der Organisation, für die ich arbeite, GI Trace in England, da hat einer unserer Mitglieder da, der hat dann so ein Overlay gemacht mit einem Foto von mir und von meinem Vater und auch mit einem Foto von meinem Sohn, der damals so ähnlich alt war. Und das ist eine 100-prozentige Übereinstimmung. Und ich glaube, hätte ich meinen Vater eher gefunden, als er nicht schon so krank war. Das habe ich ja später dann erfahren, dass er zu dem Zeitpunkt sehr, sehr krank war, als ich ihn angeschrieben habe. Vielleicht hätte ich dann die Chance gehabt, dass er es auch zugegeben hätte.
Ja. Sie konnten ihn ja leider auch nicht mehr persönlich kennenlernen, denn er ist relativ bald gestorben, nach dem ersten Kontakt, den Sie hatten, per Brief. Wie weh hat das getan, wo Sie doch ja so kurz vor dem Ziel angelangt waren und dann ist er leider gestorben?
Das war ein erneuter Schmerz. Damit war halt dieser Wunsch, den ja alle immer haben, der war auch wieder zunichte gemacht worden. Aber heute sehe ich das so, dass vielleicht musste das wirklich alles so sein, dass ich meinen Vater auch nicht mehr kennenlernen konnte, dass er keine eigenen Kinder hatte in Amerika. Das heißt, ich habe keine Halbgeschwister. Und ich habe mich dann für andere eingesetzt. Und das mache ich seit 12 Jahren, dass ich anderen helfe, ihre Familien zu finden. Und manchmal kommen mir die Tränen, wenn ich dann wieder Erfolg habe und sagen kann, dein Bruder hat mir geantwortet oder dein Vater, dann kommt schon ein bisschen Schmerz bei mir hoch. Aber das hat auch mit den Jahren nachgelassen. Ich freue mich einfach für die anderen.
Oft sind ja dann auch noch Geschwister bzw. Halbgeschwister da. Und Es entwickeln sich ja manchmal, so wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, ganz herzergreifende Familienzusammenführungen. Über 200 haben Sie selber schon begleitet. Wie funktioniert das? Also wie versuchen Sie, wenn jemand zu Ihnen kommt, den Vater zu finden? Meistens ja in den Staaten.
Ja, weil wir die Chance am größten ist, weil wir den Zugang haben zum Militärarchiv in St. Louis und da auch wieder einen Mitarbeiter, der ehrenamtlich für GI Trace nach diesen Vätern sucht. Das ist unsere große Hilfe für amerikanische Besatzungskinder. Die haben wir leider für englische, französische und russische Kinder so bis heute noch nicht. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch dazu beitragen kann, dass uns das auch gelingt, dass die anderen, unsere Nachbarländer mal sensibilisiert werden dafür, dass es hier auch so viele Kinder gibt, die gerne wissen möchten, ja, wo komme ich her? Wo sind meine Wurzeln? Inzwischen fragen ja auch Enkelkinder. Ich kriege ja oft Briefe jetzt, dass jemand sagt, meine Mutter ist ein Besatzungskind oder mein Vater. Und ich möchte aber auch wissen, wo die Familie eigentlich her ist. Und wenn wir diese Unterlagen, einen Auszug aus der Militärakte des Vaters bekommen, dann haben wir genauere Daten, Geburtsdatum, Start und sonst was. Und dann hilft unser Netzwerk GI Trace, die in den Staaten ausfindig zu machen.
Für diese Organisation arbeiten Sie ja ehrenamtlich. Ich denke, es ist die eine Sache, wenn man jetzt den Namen gefunden hat und vielleicht auch eine Adresse und feststellt, dieser Mensch lebt noch. Aber wie geht man dann an ihn ran? Weil es kann ja auch durchaus ein riesiger Schock für denjenigen sein, wenn er so lange nach Kriegsende plötzlich erfährt, da ist jemand, der behauptet, mein Kind zu sein. Und viele Soldaten wussten ja auch gar nichts davon.
Also den ersten Kontakt stelle in aller Regel ich her. Das heißt, ich schreibe an den Vater oder an Halbgeschwister einen Brief, erkläre, worum es geht, natürlich auch von unserer Organisation und wie sehr wir schon anderen geholfen haben und mache ganz deutlich, dass dieses Kind, was seinen Vater oder seine Familienangehörigen sucht, keinerlei Ansprüche in irgendwelcher Hinsicht, also materieller Art, Erben oder sonst was hat, sondern der größte Wunsch ist eigentlich bei allen, wenn ich wenigstens einmal ein Foto hätte. Und dieses vorsichtige sich herantasten, das funktioniert in aller Regel. Es gibt aber natürlich auch die Situation, dass ich nie eine Antwort bekomme oder erst nach Monaten oder sogar auch schon einmal nach 2 Jahren. Dann war einfach der Zeitpunkt in der anderen Familie nicht der richtige. Wir wissen ja nie, das sage ich auch allen Besatzungskindern am Anfang, wir haben keine Ahnung, wie deren Familiensituation ist, wie sie leben, ob sie überhaupt dafür aufgeschlossen sind. Andererseits gibt es wieder die Situation, dass ich auch mehrfach hier in Deutschland Kinder gesucht habe für amerikanische Familien.
Dann hat also es kommt auch aus der anderen Richtung.
Ja, ja. Also ich habe vor 3 Jahren, ich habe den Sohn in München gefunden. Und das ist auch eine wunderbare Beziehung geworden zwischen Vater, Sohn und den Geschwistern. Aber ich kann nicht allen helfen. Und das sage ich auch immer von Anfang an ganz deutlich. Mein Motto ist, you need the touch of the father's hand.
Und denen Sie helfen können, wie geht's denen dann? Also ist das für die eine Befreiung, ja?
Total. Die sind alle glücklich. Die sind alle, sagen alle, es beginnt für sie ein neues Leben. Und was ganz interessant ist, dass sie dann immer häufiger mit ihren Müttern sprechen und ihnen erzählen, ich habe ihn gesucht und ich habe ihn gefunden, auch wenn er schon tot ist, aber ich habe die Kinder, Geschwister gefunden. Und dann sprechen die Mütter auch über diese Zeit. Dann ist deren Schweigen gebrochen.
So ein Happy End war Ihnen persönlich nicht vergönnt. Was ist mit dem Fleck auf Ihrer Seele, über den Sie vorhin gesprochen haben? Empfinden Sie Ihr Leben heute als stimmig?
Ja. Ja, aber das finde ich schon viele Jahre stimmig. Ich bin ein sehr positiver Mensch und deshalb habe ich mir ja auch damals so gesagt, also die Vergangenheit, okay, die ist belastend und da tut vieles weh, aber es ist vielen Kriegskindern so gegangen oder meine Generation, wir haben alle viel erlebt und diese traumatisierten Eltern, ob es die Väter aus dem Krieg und die Mütter Flucht und Sonstiges erlebt haben, das darf nicht das Entscheidende sein, sondern es gibt Weiteres. Und meine Arbeit, die füllt mich so aus und ich krieg so viel zurück an Dankbarkeit, auch wenn ich das alles ehrenamtlich bisher gemacht habe. Aber das lässt sich in Geld auch gar nicht aufwiegen, was ich zurückbekomme.
Danke, Ute Bauer-Timmerbrink. Ihr Buch heißt »Wir Besatzungskinder, Töchter und Söhne alliierter Soldaten erzählen« und ist im Christoph Links Verlag erschienen. Weitere Infos zu dieser Sendung und den Podcast finden Sie online auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Mariella Milkova.